Herzlich willkommen zur Eröffnung des spirituellen Klosterrundgangs. Wir haben diese Andacht am 17. April im ganz kleinen Rahmen im doppelten Kreuzgang gefeiert und sie aufgezeichnet, damit ihr als Gemeinde daran Anteil nehmen könnt. Musikalisch haben Mitglieder des Walkenried-Konsorts die Andacht gestaltet. Und die Wortbeiträge sind zu den einzelnen Stationen des Rundgangs. Seht und glaubt, habe ich zur Eröffnung. Hebt den Blick, unser Landesbischof Dr. Christoph Mainz. Schweigt und staunt, Stiftungsdirektor Tobias Henkel. Haltet durch, Micha Schmidt vom Studio Komplementär. Betet und arbeitet, Museumsdirektorin Wendy Eichsler. Und schmecket und sehet, Sieglinde Hausecker. Danach hatten wir eine Zeit zum Essen und Trinken und der Möglichkeit, ans Mikro zu treten. Diesen Teil habe ich etwas zusammengeschnitten, damit die Pausen nicht so lang sind. Das Walkenried-Konsort singt von William Byrd, Kyrie aus der Messe für vier Stimmen, von Anton Bruckner, Locus Iste, von Barbara Kolberg, Tabor, von Gottfried August Humilius, Ihr sollt nicht sorgen und sagen, von James Macmillan, O Radiant Dawn, von Barbara Kolberg, Krankenheilung, von Heinrich Schütz, Aller Augen und nach Vater Unser und Segen von unserem Landesbischof, noch einmal von Barbara Kolberg, den meine Seele liebt. Ich wünsche euch auch in der digitalen Beteiligung ganz viel Freude an dieser Andacht.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu dieser Andacht, mit der wir unseren spirituellen Klosterrundgang eröffnen. Wir freuen uns, dass ihr da seid, ganz besonders in diesen Zeiten. Unser Landesbischof, Dr. Christoph Mainz, gemeinsam mit seiner Frau, Stiftungsdirektor Tobias Henkel, Wendy Eichsler und das Team vom Zisterziensermuseum, Annette Behnk und Julia Hartgen, können wir ganz neu vom Team begrüßen. Wir sehen uns ja im Moment auch nicht. Die haben angefangen und wir haben uns höchstens mal auf der Straße von Weitem gewunken. Unserem stellvertretenden, aber doch Dauerbürgermeister, Christopher Wagner, Thorsten Berthold vom Harzkurier ist da. Karin Ruppelt wollte auch kommen von der Touristinfo, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Unsere Fotomodells vom Werbeflyer, herzlich willkommen. Micha Schmidt vom Studio Komplementär aus Köln, der den Rundweg entwickelt und gestaltet hat. Ein kleiner, harter Kern Kirchengemeinde. Und über das Aufnahmegerät hier vorne grüßen wir auch unsere ganze Kirchengemeinde. Und ich hole bei der Gelegenheit gleich das Einverständnis von euch ein, dass wir das aufnehmen, damit die Gemeinde auch wirklich Anteil nehmen kann an dieser Eröffnung. Seht und glaubt. Im Jahr 2000 waren Siglinde und ich mit unseren Kindern das erste Mal hier in Walkenried. Die Pfarrstelle war vakant, gab einen Anruf, habt ihr nicht Interesse? Und der erste Eindruck war, das ist ein Ort mit geistlichem Rückenwind. Dieser Ort macht einfach schon als Ort Mut zum Gottvertrauen. Da muss man gar nicht so viel predigen oder werben. Der Ort tut das schon. Das betet sich hier leichter, ein bisschen wie von selbst. Und die Faszination ist in 20 Jahren geblieben, nach wie vor. Ist es ein Genuss, hier sonntags durch den Kreuzgang zum Gottesdienst zu gehen. Als Kirchengemeinde sind wir seit 13 Monaten nicht mehr in unserer Kirche. Die ist zu klein für die gegenwärtigen Bedingungen. Und wir sind sehr dankbar, liebe Wendy, dass ihr uns Kirchenasyl gegeben habt. Wir ziehen, vagabundieren jetzt durchs Kloster. Im Sommer haben wir ganz viel Gottesdienst im Kreuzgarten gefeiert. Dann im doppelten Kreuzgang hier. Und wir entdecken die Orte. In normalen Zeiten kommen viele Menschen nach Walkenried, weil sie was sehen wollen. Sie haben eine Ahnung, dass hier ist ein Kraftort. Da kann man was entdecken, sehen, was man normalerweise ja gar nicht sehen kann. Als Kirche haben wir diese Perle lange liegen gelassen, muss ich selbst kritisch sagen. Menschen, die vielleicht nicht ins binnenkirchliche Schema passen oder passen wollen, die Sehnsucht haben nach einer freieren, wilderen Spiritualität, die kommen her und suchen hier. Und dann haben wir viele Jahre darum gekämpft, dass unsere Kirche ihnen auch ein Angebot macht, einen Entdeckungsweg für Spiritualität. Und heute gilt darum mein Dank der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, unserer Landeskirche, dem Verein Andere Zeiten und unserer Kirchengemeinde, dass sie dieses Projekt finanziert haben. Mein Dank gilt deinem Optimismus, lieber Tobias. Du hast schon vor 10 Jahren dieses neue gute Miteinander von Museum und Kirche immer wieder betont, dass wir seit einigen Monaten jetzt auch wirklich haben. Es ist viel besser geworden, viel schöner. Es schmeckt nach Aufbruch und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich will nicht verschweigen, die Idee zu diesem Klosterrundgang ist wie so viele andere gute Ideen von meiner Frau Sieglinde. Als Pfarrer hat man ja irgendwie das Amt und alle sehen immer den Pfarrer, aber bei uns ist das so, dass viele, viele gute Ideen von meiner Frau kommen. Sie hat in Hildesheim das Studio Komplementär entdeckt und hat gesagt, bei denen müssen wir anfragen, die können das. Sie hat euch angeschrieben, Micha, und ihr habt zugesagt, so ist es geworden. Und schließlich hört und glaubt. Es ist mir eine große Freude, dass ihr da hinten heute da seid, eine kleine Abordnung des Walkenried-Konsort, dass ihr uns musikalisch erfreut. Es sind ja Dürrezeiten gerade, mit viel spröder Verantwortung und Zurückhaltung. Da hungern wir alle nach Kontakt und Erleben von Schönheit. Und darum, Gott, ich danke dir für diesen Augenblick, diese Begegnung, diesen Ort und die Sehnsucht nach dir, die hier in diesen Mauern wohnt. Amen.
Hebt den Blick. Wer den Blick hebt, schaut zum Himmel. Blaue Unendlichkeit, das Spiel von Wolken, Luft und Winden, Schleusen für den Regen, Wege, Lauf und Bahn von Sonne, Mond und Sternen, unendlich groß überwölbt er die Erde. Ein ehrfurchtgebietender Ort letzter Geheimnisse, so haben es die Menschen früher gesehen. Zeichen für die Ordnung des Lebens in Tage, Wochen, Monate und Jahre. Nahe und doch zugleich weit weg, greifbar und zugleich rätselhaft. In diesen Erfahrungen mit dem Himmel, den wir sehen, spiegeln sich die Erfahrungen mit Gott. Unendlich, unbegreiflich, mitten im Sichtbaren verborgen, Ursprung von Licht und Leben, Ort der Ordnungen und Regeln, aber auch Ursprung von Tod und Zerstörung. Lange dachten die Menschen, es gäbe nur die Erde. Dann entdeckten sie die anderen Planeten. Dann dachten sie, es gäbe nur eine Sonne. Dann entdeckten sie, dass die Sterne andere Sonnen sind. Dann dachte man, es gäbe nur eine Galaxie. Dann zeigten uns die Teleskope Milliarden von Galaxien. Und heute denken wir, es gäbe nur ein Universum. Unendlich groß ist der Himmel geworden, unsere Erde ganz klein, ein winziger, blasser, blauer Punkt im Sonnensystem, weniger als ein Staubkorn inmitten unendlicher Leere und Kälte. Wenn das allein ein Sinnbild für Gott wäre, dieser Himmel, dann ist Gott unendlich weit weg, unbegreiflich, staunenswert und erschreckend, ein Meer von Dunkelheit, Kälte und Tod. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? So fragt der 8. Psalm. Hebt den Blick. Wir Christinnen und Christen heben den Blick noch auf eine andere Weise als in den Himmel. Wir erheben ihn zum Kreuz. Dort inmitten des Leidens und Sterbens Jesu von Nazareth finden wir Gott. Das Kreuz ist unser Himmel. Es ist der Ort, an dem das Licht die Dunkelheit besiegt, an dem der Tod in das Leben verschlungen wird, an dem sich Gott als Kraft unendlicher Liebe gezeigt hat. Das klingt widersinnig, verrückt, idiotisch, aber eben das ist die Erfahrung unseres Glaubens. Wir bringen unser Leben, uns selbst, unsere Leistung, unser Versagen, unser Licht, unseren Schatten ans Kreuz und finden dort Liebe, Vergebung, Versöhnung und neue Wege. Sie führen uns nicht an der Dunkelheit dieser Welt vorbei, aber sie führen uns hindurch und darüber hinaus hinein in das Leben, in Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Amen.
Neige das Ohr deines Herzens, schweigt und staunt. Wie gerne habe ich diese Begriffe wahrgenommen, als es darum ging, meinen Beitrag für den heutigen Tag zu überlegen. Wir alle haben ein Wortpaar bekommen, schweigt und staunt. Wenn die Mönche in den Kapitelsaal eintraten, dann wussten sie, mit dem Überschreiten der Schwelle ist das Schweigen ein unerbittliches Muss. Im Prolog der Mönchsregel, da ist der erste Satz: Lausche, mein Sohn, den Lehren des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm willig hin die Mahnung deines liebreichen Vaters und erfüll sie im Werke. Neige das Ohr deines Herzens. Es ist also kein Schweigen, sondern es ist ein Hören. Das Schweigen, mit dem wir so häufig in den letzten Monaten möglicherweise reagiert haben, weil uns das, was uns umgibt, so unsagbar erschien. Dieses Schweigen ist Voraussetzung dafür, wahrzunehmen. Schweigen und das Ohr deines Herzens neigen. Die Benediktsregel, die an diesem Ort Tag für Tag von den Mönchen zum Gegenstand, zum Hauptsächlichen ihres Lebens wurde, diese Benediktsregel, die sagt ein bisschen mehr über das Schweigen. Im 6. Kapitel von der Tugend des Schweigens, keine Sorge, ich werde es nicht ganz lesen, aber den einen Teil wenigstens. Wären die Reden auch noch so gut, fromm und erbaulich, selbst vollkommenen Schülern soll daher wegen der hohen Bedeutung des Schweigens nur selten Erlaubnis gegeben werden zu sprechen. Denn es steht geschrieben, beim vielen Reden entgehst du der Sünde nicht. Einem wie mir, der ständig redet, dem fällt das Schweigen mitunter schwer. Als meine Kolleginnen in der Stiftung wahrgenommen haben, womit ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe, da sagten sie, das hat der Reinhard ganz besonders dir gewidmet. Schweige und höre. Ich habe in den letzten Jahren an Orten wie diesem gelernt zu schweigen. Als wir das erste Mal hier in Walkenried gewesen sind, ich weiß, ich bin als Kind auch schon mal hier gewesen, aber ehrlich gesagt, daran habe ich keine Erinnerung. Meine Eltern behaupten es und übermitteln die herzlichsten Grüße an euch beide. Meine Eltern haben mir gesagt, ich habe eine ganz enge Beziehung zu diesem Ort, aber ich habe keine Erinnerung daran. Aber als ich das erste Mal in meinem Amt als Stiftungsdirektor hier war, da war das so gegenwärtig, was vielen passiert, die Orte wie diesen betreten. Während man vor der Tür noch eifrig redet, sich unterhält, in dem Moment, wo man die Schwelle übertritt, da gibt einem dieser Ort eine andere Aufgabe mit. Und das geht uns ja an vielen Orten so, nicht nur in Klöstern oder Kathedralen. Es gibt Orte, die verlangen uns das Schweigen ab. Und dann steht man da und schweigt nicht nur, sondern staunt. Schweigen und staunen. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Ach, könnten wir nur gemeinsam singen? Wir würden es sicherlich nicht so gut tun wie das Walkenried-Konsort, dessen bin ich mir leider sicher. Aber wir täten es mit großer Sicherheit sehr nachhaltig. Schweige und höre und dann staune. Das Staunen, das sind die Momente, wo man mit offenem Mund dasteht und nicht so genau weiß, wie man jetzt eigentlich reagieren soll. Es ist keine Überwältigung, die ins Nichts führt. Das Staunen ist etwas, was einen zur Reaktion auffordert. Es sind Vorgänge im Körper, die am Ende dazu führen, dass man nicht unbeteiligt bleibt, sondern sich bekennen möchte zu dem, was man da gerade erlebt. Das muss auch nicht immer positiv sein. Manchmal kann man staunen, weil da Schreckliches ist. Manchmal kann man staunen, weil man das bewundert, was einem da vorkommt. Aber das Staunen, das ist das, was man an Orten wie diesem immer wieder als eine ganz wesentliche Erfahrung mitnimmt. Das Staunen an den Orten, die man vorher mit offenem Mund betreten hat, ist ein Teil dessen, was in unserem Leben vielleicht ganz viel mit dem zu tun hat, was wir Glauben nennen. Staunen und Glauben, eine enge Verbindung. Aber ich bin eben gerade staunend durch den Harz gefahren, als ich vor Torfhaus wieder einmal sah, wie viel mehr Bäume gefallen waren, als ich weiterfuhr und feststellte, dass auch oberhalb von Braunlage es nicht besser aussieht. Da fragt man sich natürlich manchmal, ist das noch ein Staunen, das positiv ist? Ist das nicht schon ein Staunen, das einen entsetzen sollte? Aber nein, auch wenn wir nicht singen dürfen, so doch Paul Gerhardt. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich glaube, nach dem Schweigen und Zuhören und nach dem Staunen darf man nie den Optimismus verlieren, der sich aus genau dieser Erfahrung speist. Und wer das versuchen möchte, der hat nachher bei der Station Schweigen und Staunen. Vielleicht nicht heute besucht, aber dann, wenn die Pandemie es zulässt, die Möglichkeit, sich im Kapitelsaal unseres wunderbaren Klosters in eine Decke zu hüllen, zu schweigen und dann vielleicht zu staunen. Es gibt diese Orte, bei denen man voll Dankbarkeit sein muss, dass wir das, was wir heute feiern dürfen, auch wirklich nach 10 Jahren erleben können. Es ist die gute Zusammenarbeit an diesem Ort, für die ich sehr dankbar bin, und damit möchte ich schließen. Ich bin sehr dankbar, und das ist gar kein Staunen, sondern das ist eine Gewissheit, die ich seit 15 Jahren mit mir trage. Eine Gewissheit, dass die Menschen es vor allem sind, die Orte gestalten. Wenn wir auch über Orte staunen, am Ende sind es Menschen an diesen Orten, die für die notwendige Nachhaltigkeit sorgen. Ich bin dankbar, dass der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde, Sieglinde, Heiner, dass ihr mit dem, was hier vor Ort in der Kirchengemeinde passiert, immer optimistisch mit der Stiftung gewesen seid. Auch wenn wir manchmal schwere Partner sind, das weiß ich. Die Mühlen dauern manchmal mahlend sehr lang. Aber wir haben auch dieses geschafft. Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem Museum. Das ist alles andere als selbstverständlich. Liebe Frau Eixler, dem ganzen Team einen herzlichen Dank dafür, dass das, was Heiner Reinhardt am Anfang gesagt hat, Wirklichkeit geworden ist. Auch wenn es vor 10 Jahren vielleicht noch einen langen Weg erschien, jetzt sind wir an einem guten Ziel gemeinsam angekommen. Und ich danke auch den anderen, der Landeskirche und dem Verein, dafür, dass sie teilgehabt haben, diesen spirituellen Rundgang, diese spirituelle Erfahrung, dieses gemeinsam auf dem Weg gehen möglich gemacht zu haben. Einen herzlichen Dank dafür. Und ich rate Ihnen allen, laden Sie dieses wunderbare Buch herunter. Laden Sie es herunter, weil es Ihnen die Gelegenheit gibt, nicht nur Schweigen und Staunen zu untermauern. Es gibt Ihnen in den nächsten Tagen wunderbare Gelegenheit, die Orte zu identifizieren, die Sie im Augenblick möglicherweise nicht besuchen können, aber dereinst wieder. Und das wird gar nicht so weit sein. Laden Sie es runter.
Mir wurden die Worte.
Ich glaube, wir müssen dichter ans Mikro, dass die hinten gut hören.
Keine Mikroerfahrung. Ich mache sonst immer nur Videos. Nein. Mir wurden die Worte "haltet durch" zugeschustert und ich musste etwas schmunzeln, weil die Anfrage an uns kam 2016. Jetzt haben wir das Jahr 2021, wo das hier eröffnet, und es war eine lange Strecke mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dieses Wort "haltet durch", da steckt eine Wahrheit drin, nämlich es gibt ein Wechselspiel zwischen dem Moment, in dem man ist, wo man vielleicht durchhält, und der Motivation. Es gibt ein Wechselspiel zwischen dem, was einen motiviert, und dem Moment. Und wenn man vergisst, was einen motiviert, dann kann so ein Moment sehr anstrengend werden, sehr frustrierend werden. Der kann einfach nur schön sein. Aber gerade wenn es schwierig wird, ist das Wechselspiel zwischen Motivation und Moment ziemlich entscheidend. Die Station "haltet durch", die ist in diesem Klosterrundgang die Tagestreppe. Und die Tagestreppe ist der Ort, wo die Mönche damals aus ihren Schlafgemächern in den Tag starteten. Und wir haben das ganz bewusst an dieser Stelle gewählt, weil wir uns so vorgestellt haben, dass jeden Tag, wenn die da runtergehen, sie sich dessen klar waren, wofür sie sich entschieden haben, in ihrem Mönchsein, in ihrem Gelübde, in ihrem Lebensstil, in dieser Entscheidung, wo sie hier gerade sind. Als die Mönche vor vielen Jahren hier gelebt haben, war das im April nicht so muckelig in diesem Raum, war das, wenn man runterkam, nicht so warm, nicht so schön. Und ich finde das ziemlich beeindruckend, mir vorzustellen, dass all dieses hier, was hier ist und dieses ganze pulsierende Leben, wo ja auch im Museum so viel, ja, dieser Motor des Harzes irgendwie sichtbar wird, wie sich das alles speist aus dieser Motivation. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da runtergeht, die Treppe es einen Unterschied macht und ob man sagt, es ist gerade kalt oder ob man einen Blick hat und im Herzen hat, was ist eigentlich meine Motivation, wieso lebe ich so ein Leben. Ich mache das Studio komplementär zusammen mit meiner Frau Dorle, wir sind in Köln, wir haben auch eine Motivation, nämlich das sagen wir immer intern, das steht gar nicht auf unserer Webseite, wir sagen immer, wir wollen beseelende Erlebnisse generieren. Wir glauben, dass in einer Welt, in der so viel um Funktionieren und um Konsumieren geht, wo alles, wenn man in Köln wohnt, sind so viele Schilder und Werbungen und alles Mögliche installiert, die einem das Gefühl geben, wir als Menschen sind Menschen, die konsumieren, die was kaufen, die was wollen, die da abbiegen müssen und das tun und das nicht tun. Und man ist in so einem funktionalen Umfeld. Und wir glauben irgendwie dran, dass es so wichtig ist, die Menschen daran zu erinnern, dass sie Menschen sind, dass sie eine Seele haben, dass sie viel mehr sind als einfach nur diese funktionierenden, konsumierenden Wesen. Und so haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, uns das irgendwie unsere Berufung und Vision, solche Erlebnisse zu schaffen. Und als die Anfrage kam, vor vielen Jahren, da waren wir sehr daran interessiert, auch zu sagen, wir wollen gern hier an diesem Ort, wir glauben, dass hier so ein Erlebnis zu generieren ist. Und dass Menschen, die hier hinkommen, die vielleicht aus so einem Interesse für den Ort oder aus einem musealen oder pädagogischen oder historischen Interesse kommen, dass man die überraschen kann. Und so unser stärkstes Mittel mit dem Studio ist, dass wir mit Schönheit überraschen wollen, weil wir glauben, dass da auch eben dass die Menschen resonieren und die Seele irgendwie auch angerührt wird. Wir sagen da bei uns zu, wir nennen das aber Intervention, wir versuchen in den Alltag zu intervenieren. Und für uns ist das quasi die Motivation, auch die Motivation durchzuhalten, durch diverse Entscheidungen. Und wir haben hier im Schnee und Regen die Sachen aufgebaut. Also wir haben einen hin und wieder durchgehalten, auf jeden Fall. Und was uns weiterhin motiviert ist, dass wir einfach mehr solche Erlebnisse generieren wollen. Wir machen das an anderen Stellen in Deutschland. Gerade ist es besonders schwer, weil wir natürlich versuchen, da zu installieren, zu intervenieren, wo viele Menschen sind, wo sich viele Leute aufhalten. Wir haben inzwischen angefangen, Sachen in Wohnungen zu, also Sachen, die man zum Beispiel kostenlos downloaden kann, um die bei sich zu installieren. Also wir versuchen, dahin zu kommen, wie die Leute sind, aber auch da brauchen wir Durchhaltevermögen. Aber ich glaube eben daran, dass dieses Halte durch sich daraus speist, dass man den Moment von seiner Motivation her erlebt. Und da ist dann einfach die Frage, was motiviert uns, was gibt uns Kraft? Das kann man sehr schön an der Infostation sich fragen. Insofern danke, dass wir das hier mit euch erleben durften, dass ihr uns so viel Freiheiten gegeben habt, dass ihr an uns geglaubt habt. Und wir erhoffen uns viele beseelende Erlebnisse hier bei euch für die Menschen.
Oh. Als Heiner und Sieglinde mit der Bitte an mich herangetreten sind, einen kurzen Wortbeitrag zum Thema Ora und Labora zu dieser Veranstaltung beizutragen, haben sie dies mit einem kleinen Augenzwinkern getan, wohl wissend, dass in meinem Leben Labora eine weitaus größere Rolle spielt als Ora. Ich bitte daher um Verständnis, wenn meine kurze Reflexion sich auf das Thema Arbeit fokussiert und dabei natürlich auch die Zisterzienser in den Vordergrund rückt. Zunächst aber, lieber Heiner, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute auch Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Ich freue mich natürlich sehr, dass heute endlich der spirituelle Rundgang eröffnet wird, nachdem zuvor einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden mussten. Ich freue mich auch, dass ich diesen Prozess ein Stück des Weges begleiten durfte. Ich denke, dass der spirituelle Rundgang eine große Bereicherung ist für das Kloster und für das Museum, zumal auch eine andere Facette des Zisterziensertums hier zum Ausdruck kommt. Und es ist zudem eine ganz wunderbare Ergänzung zu unserer Dauerausstellung, in der ja nun die wirtschaftlichen Aktivitäten der Zisterziensermönche im Vordergrund stehen. So, und damit schlage ich eben auch eine Brücke und komme zurück zu meinem eigentlichen Thema. Ora et labora, bete und arbeite, gilt ja geradezu als Leitmotiv und Prinzip der benediktinischen Lebensweise. Auch wenn dieses Motto bekanntermaßen nicht der Benediktsregel entstammt und seine Quelle auch nicht mit Sicherheit nachweisbar ist. Mitunter wird es sogar als eine etwas unglückliche Verkürzung des von Benedikt gewollten Dreiklangs von Gebet, Arbeit und Lesung betrachtet. Unbestritten ist aber, dass die Zisterzienser als benediktinischer Reformorden der Arbeit eine besondere Wertschätzung haben zukommen lassen, gemäß ihrem Ideal, in strenger Armut von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben. Die Arbeit besaß nicht nur den gleichen Stellenwert wie das Opus Dei und die Lectio Divina, sondern wurde nun selbst zum Gottesdienst. Ich möchte jetzt hier einen Novizen des Zisterzienserklosters Clairvaux zu Wort kommen lassen, der 1145 seine Eindrücke zur Arbeit der nun häufig aus adligem Haus stammenden Mönche zum Ausdruck bringt. Wenn ich sie nun so anschaue, im Garten mit der Hacke, auf der Wiese mit Heugabel oder Karst, in den Äckern mit der Sichel, in den Wäldern mit dem Beil, auf anderen Arbeitsplätzen mit anderen Arbeitswerkzeugen. Und wenn ich dann zurückdenke, was sie waren und ihren gegenwärtigen Zustand betrachte, ihre Mühen, Werkzeuge, abgerackerte Erscheinung, plumpe und billige Kleidung, dann scheinen sie mir nach dem Urteil des äußeren Auges nicht Männer, sondern schweigende und sprachlose Dummköpfe. Eine Schande für die Leute und ein Spott für das Volk. Aber mein gesundes und gläubiges Herzensverständnis sagt mir, dass ihr Leben in Christus in den Himmel geborgen ist. Die Ordensregel der Zisterzienser mit ihrer Betonung der Askese durch Eigenarbeit, einem streng geregelten Tagesablauf, der von einem Wechsel zwischen Gebet und Arbeit geprägt war, sowie einem ausgeklügelten Kontrollsystem, wurden zum Ausgangspunkt für Expansion und Erfolg. Und hier ist natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg gemeint. Einen Moment. Am Beispiel der Waldenrieder Mönche wird in unserer Ausstellung die Entwicklung der Zisterzienser von einem Reformorden, dessen anfängliches Bestreben die Rückkehr zu der Reinheit der Benediktsregel war, hin zu Betreibern eines Wirtschaftsunternehmens oder Klosterkonzerns anschaulich dargestellt. Uns allen ist bekannt, dass die Ideale der Zisterzienser ihrer Effizienz zum Opfer gefallen sind und dadurch der Niedergang des Ordens herbeigeführt wurde. Dennoch sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass ihr Arbeitsethos, der als Vorstufe zum protestantischen Arbeitsideal verstanden werden kann, die Wahrnehmung und Haltung zur Arbeit grundlegend verändert hat. Erlauben Sie mir jetzt nun eine kleine Brücke zu schlagen zur Gegenwart. Durch das Pandemiegeschehen befindet sich unsere Gesellschaft im Wandel. Davon ist natürlich auch die Arbeitswelt betroffen. Unser Arbeitsalltag hat sich verändert und ist belastet durch Homeoffice, wachsende wirtschaftliche Unsicherheit, Einkommenseinbußen oder gar den Verlust der Arbeit oder auch durch die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Kontaktbeschränkungen und Isolation führt bei vielen Menschen zu dem Gefühl, auf sich zurückgeworfen zu sein. Dies wird allerdings nicht nur als Nachteil, sondern auch als Chance empfunden, die in der Möglichkeit auf eine Rückbesinnung betrachtet wird. Schon vor der Pandemie war als Reaktion auf unsere schnelllebige Zeit das Bedürfnis nach Achtsamkeit und Spiritualität gewachsen. Zu beobachten beispielsweise auch an einem neuen Pilgerboom. Ich bin daher sehr zuversichtlich, lieber Heiner, dass wir für unsere Besucherinnen und Besucher mit dem spirituellen Rundgang einen kleinen Beitrag leisten können, in der Krise Kraft zu schöpfen und der Rundgang somit seinem Namen mit ganzer Kraft gerecht werden wird.
Die Kraftquellen der Mönche ist der rote Faden in unserem Rundweg. Und da gibt es tatsächlich noch eine Kraftquelle, die uns mit den Mönchen, aber ja mit allen Menschen verbindet und in unserem Rundweg nicht vorkommt. Unsere Mahlzeiten, Essen und Trinken, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt. Echt, esst achtsam, esst mit Aufmerksamkeit, macht es nicht nebenher, Und so lassen sich immer wieder neue Aromen entdecken. Frische Kräuter im Frühling, bald auch die ersten Früchte genießen, Himbeeren, Erdbeeren und seit neuestem Umami. Eine tägliche Kraftquelle, unsere Mahlzeiten. Schmeckt und seht, schaut genau hin. Schön angerichtet und liebevoll zubereitet, kann Essen auch für die Augen ein Hochgenuss sein und die Seele nähren. Eine tägliche Kraftquelle, unsere Mahlzeiten. Um wie viel mehr schmeckt es uns, in gute Gesellschaft miteinander zu essen, an einem großen Tisch. Geteiltes Brot und geteilter Wein machen vieles satt und geben Kraft zum Weitergehen. Und so haben wir heute zur Einweihung eine Zusatzstation, schmeckt und seht. Und mit dieser Station wird auch deutlich, wie der geistliche Rundweg funktioniert, in Anführungszeichen. Schmeckt, seht. Es ist die Einladung, nicht nur Zuschauer und Beobachterin zu bleiben, also nicht nur vor der Bäckerei stehen bleiben, im Schaufenster zu gucken und die Preise zu begutachten oder einen Kommentar abzulassen, sondern der Rundweg will anregen, sich einzulassen auf Quellen der Kraft. Also im Bild abbeißen vom Brot, probieren, schmecken, kauen, schlucken, verkosten, staunen, achtsam, aufmerksam. Daraus erwächst Sättigung und neue Kraft. Mögen viele Menschen sich trauen, unseren Rundweg zu begehen und wie Schwarzbrot zu kauen und so gestärkt wieder in ihren Alltag gehen. Und jetzt kommen wir zu euch, zu Ihnen, bringen Brot, Sie können alle sitzen bleiben, Klosterbrot von Thomas aus dem Klostercafé, mit selbstgemachter Kräuterbutter aus dem Pfarrhaus, Corona-tauglich verpackt. Laura und Lissi bringen noch Wein oder wahlweise ein alkoholfreies Getränk. Und so wollen wir miteinander essen und trinken und Kraft und Liebe empfangen.
Und normalerweise wäre das jetzt so die Gelegenheit, wo man ein wenig am Stehtisch im Kreis steht und über das eine oder andere nochmal redet, die Chance nutzt, unserem Landesbischof mal zu sagen, was man unserem Bischof schon immer mal sagen wollte, oder dem Tobias Henkel einfach nochmal Danke zu sagen für eine wunderbare Orgel oder eine wunderbare Kirche in Neuhof oder was auch immer. Oder
dass euch vielleicht noch eine Kraftquelle gerade beseelt und ihr das Gefühl habt, das will ich unbedingt noch erzählen. Und wir haben gesagt, wir müssen im Abstand bleiben. Ganz wichtig heute, wir riskieren was miteinander, wenn wir hier feiern, wir bleiben im Abstand. Aber vielleicht hat der eine oder die andere Lust, einfach ans Mikro zu kommen und etwas zu teilen, zu sagen. Wenn ihr mögt, traut euch.
Sehen Sie, so ist das, wenn Sie das Schweigen nicht ertragen. Das geht mir nämlich häufig so, dass ich das Schweigen nicht ertrage. Aber ich ertrage vor allem nicht, wenn ich vergessen habe, was ich sagen wollte, lieber Micha, Ihnen und Ihrer Frau herzlichen Dank. Ich habe das vorhin vergessen und das tat mir in der Seele weh eben. Das will ich nochmal nutzen. Und wenn ich dann schon hier stehe, alle haben drumherum geredet und es klar benannt. Seit 2016, wir sind 2021, 4 Jahre für ein paar Stationen ist eigentlich eine ziemlich lange Zeit. Das hat mehrere Gründe und vielleicht darf ich Ihnen ein bisschen etwas darüber erzählen, warum so etwas so lange dauert. Die super Idee kommt natürlich immer in dem Moment, wo die Haushalte bereits verabschiedet sind und man gar kein Geld mehr dafür hat. Also immer schon sagen muss, ja, das ist toll, aber das können wir erst im nächsten Jahr machen. Damit ist schon mal das erste Jahr rum. Dann fangen Sie an zu überlegen. Und es ist klar, dass eine gute Idee am Ende besonders dann gut ist, wenn sie viele andere zum Mitdenken herausfordert und man dann nicht bei dem stehen bleibt, was anfänglich als gute Idee dagewesen ist, sondern immer mehr dazukommt. Und wenn diese gute anfängliche Idee sogar noch mit Menschen wie dem Studio komplementär zusammentrifft, die dann sagen, das ist ja sehr schön, was ihr da denkt, aber habt ihr auch dieses, jenes und solches bedacht, und dann mit eigenen Ideen kommt, die leider an manchen Enden einfach besser sind als die Ideen, mit denen man gestartet hat, dann ist das zweite Jahr rum. Jetzt kommen Sie ins dritte Jahr. Das dritte Jahr ist davon geprägt, dass nachdem Sie festgestellt haben, dass Sie jetzt eigentlich alles fertig geplant haben und übermorgen im Grunde genommen Einweihung feststellen oder gefeiert werden könnte, dann fangen Sie an, solche Dinge wie Baugenehmigungen zu überlegen oder die Denkmalpflege mit zu berücksichtigen. Und dann sind das vierte und fünfte Jahr rum. Und jetzt wissen Sie, warum wir erst im Jahr 2021 hier stehen. So ist das eben im Leben. Die Dinge dauern etwas länger. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass es diejenigen, die daran verdienen müssen und deutlich mehr Zeit dafür aufgewandt haben, als sie uns jemals anfänglich in dem sozusagen in dem Angebotsschreiben unterbreitet haben. Und leider bekommen sie dann auch nicht mehr als das, was sie angeboten haben. Also ihr verdient mehr, als ihr bekommt. Das ist uns allen klar. Aber mehr zahlen können wir auch nicht. Dafür sind wir eine öffentlich-rechtliche Einrichtung und eine Kirchengemeinde. Also ist das Leben auch da so gemein, wie es nun mal ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gelernt haben, dass wir miteinander ungeheuer viele Erfahrungen gemacht haben auf diesem Weg. Ich habe über dieses Kloster nochmal deutlich mehr gelernt. Ich habe über meinen Glauben mehr gelernt. Und ich habe gelernt, naja, Schweigen habe ich nicht gelernt, das merken Sie, aber ich habe Geduld gelernt. Geduld dabei, dass am Ende nicht immer das, was ich mir wünsche, das Beste und schon gar nicht für diesen Ort das Beste ist. Also in dem Moment kann ich Ihnen sagen, ich habe mich an ganz vielen Stellen einfach überzeugen lassen müssen, dass es anders besser ist. Und das sind sehr heilsame Erfahrungen für Direktoren.
Da sich nach Tobias Henkel immer niemand mehr traut, scheinbar. Dann mache ich das jetzt doch. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Lieber Herr Landesbischof, ich würde Sie bitten, einfach uns noch mal kurz zu erklären, warum die Verantwortung für die Gottesdienste oder Nicht-Gottesdienste bei den Kirchenvorständen gelandet sind. Es ist, ich glaube, das darf ich sagen, für unsere ehrenamtlichen Kirchenvorstände hart gewesen, zu entscheiden, Heiligabend keinen Gottesdienst zu machen, wobei im Nachbarort der Gottesdienst stattfindet. Und diese Verantwortung zu tragen, wo Sie wissen, im Ort wird geredet, weil die anderen machen, ja, das war für Ehrenamtliche hart. Wo ich gedacht habe, also, ich, das ist mein Beruf, ich muss das können, ich muss auch die Kloppe aushalten können, aber für Ehrenamtliche ist das hart. Vielleicht mögen Sie noch mal werben dafür, warum Sie nicht als Landeskirche gesagt haben, wir machen das jetzt so oder so. Und dann darf ich Sie gleich auch um die Überleitung bitten.
Tja, ihr Lieben, zunächst möchte ich jetzt noch mal sagen, dass ich ausgesprochen gerne hierher gekommen bin, auch zu diesem Anlass, wie ich überhaupt immer gerne nach Waldgried komme. Das ist ja der Südpol der Landeskirche Braunschweig, aber einer der schönsten Orte, die diese Landeskirche hat. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns alle ganz schön an die Grenzen unserer Kraft, unserer Möglichkeiten geführt. Gerade diejenigen, die viel mit Kontakt zu Menschen zu tun haben, die Musikerinnen, Musiker, Künstlerinnen, Künstler, Theater, Lehrerinnen, Lehrer, aber auch die Kirchen, alle, die sozusagen nicht mal schnell sich hinter dem Computer verstecken können und dann arbeiten können, hat das Ganze doch ziemlich auch mau gemacht, sag ich mal so. Und je länger, je mehr. Und man muss auch nochmal sagen, das ist ja eine noch nie dagewesene Herausforderung. Taiwan, Japan, Südkorea hat das Ganze schon einmal mit Covid-1 hinter sich gebracht und reagieren mit einer bestimmten Professionalität. Ich vermute mal, die nächste Pandemie wird ganz anders laufen als diese. Aber das war ja schon ein echter Lernprozess. Und dieser Lernprozess ist natürlich nicht nur auf der kirchengemeindlichen Ebene, sondern auch auf der Ebene der Landeskirchen und der EKD ständig und immer wieder gewesen im Umgang mit der Frage, wie machen wir es mit den Gottesdiensten. Wir hatten auf landeskirchlicher Ebene und auf der Ebene der Bischöfinnen und Bischöfe in Deutschland von Anfang an immer zwei Fronten. Die einen, die uns anriefen und gesagt haben, um Gottes Willen verbietet die Gottesdienste, jede Form ist doch ein Gottesdienst zu viel in einer Ansteckung. Und die anderen, genau auf der anderen Seite, massivst geschrieben und gemäht haben, ihr verratet die Religionsfreiheit, wie kommt ihr darauf, euch anzupassen, das kann doch überhaupt nicht sein. Das heißt, wir waren in der wunderschönen Situation, egal wie wir entscheiden, wir kriegen von der einen Seite oder von der anderen Seite immer einen auf den Deckel. Meistens von beiden Seiten. Aber das ist der Job, das ist die Verantwortung und das ist natürlich immer so, dass wenn man als Landeskirche reinregiert, in die Kirchengemeinden finden sie das auch nicht gut und in der Regel, wenn man was verbietet, auch nicht, aber manchmal eben doch. Auch da ist eine große Ambivalenz, wo man immer gucken muss, wie man umgeht. Rein rechtlich ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Wir können als Landeskirche im Blick auf die Gottesdienste nicht direkt in das kirchliche Leben reinzugehen. Das ist uns kirchenrechtlich schlicht nicht möglich. Das hat auch die Hannoversche Landeskirche nicht gemacht. Und wir haben auf Ebene der Konföderation immer wieder versucht, gemeinsam die Empfehlungen, die wir dann geben, miteinander abzustimmen und wenigstens auf dieser Ebene mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben das etwa zu Weihnachten auch versucht, auf EKD-Ebene als Bischöfinnen und Bischöfe der Landeskirchen mit einer Stimme zu sprechen und zu sagen, wir wollen Gottesdienste ermöglichen, aber wir sind auch nicht böse, wenn ihr es nicht macht. Wir unterstützen euch in jedem Fall. Prompt am nächsten Tag scherte die Evangelische Kirche von Westfalen aus und hat ihren Kirchengemeinden empfohlen, keine Gottesdienste zu feiern. Also egal, wo man hinguckt, es ist einfach eine komplizierte Lage. Wir haben uns in dieser Lage im Krisenstab lange, lange überlegt, was wir machen und wie wir damit umgehen und sind am Ende tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, zu sagen, wir möchten eigentlich den Kirchengemeinden empfehlen, Gottesdienste zu Weihnachten zu halten. Aber wir verstehen gut, wenn das aus Gründen der Größe des Raumes oder der Diskussionslage im Kirchenvorstand oder der Gemeinde schlicht nicht möglich ist. Und wir halten euch auf jeden Fall den Rücken frei und wenn Beschwerden kommen, stehen wir da hinter euch, egal in welcher Richtung. Und auf jeden Fall gelten für euch immer die staatlichen Vorgaben der Gesundheitsämter und der Ordnungsämter. Also wenn die Inzidenzen wie etwa in Salzgitter sehr hoch sind, dann wird von sich aus, dass die Stadt oder der Landkreis Regeln fördern, wo es ja nicht anders geht. Aber wir sind nun mal als evangelische Kirche sehr föderal organisiert und das ist mit Verantwortung der Kirchenvorstände und der Pfarrer gemeinsam das gottesdienstliche Leben zu gestalten, das sogenannte Jus Liturgicum liegt tatsächlich bei den Kirchengemeinden. Und ich weiß, wie viel Stress das macht und wie viele Konflikte das vor Ort auch ausführt, aber das ist Teil der Verantwortung der Kirchenvorstände. Und von dieser Verantwortung können wir auch in schwierigen Zeiten auch als Landeskirche ein bisschen mit Empfehlungen und mit einem Sorgentelefon. Ich glaube, Thomas Hofer und Lennart Kruse haben, glaube ich, noch nie so viel mit der Pfarrerschaft telefoniert wie im letzten Jahr. Die Handynummer hat ständig gesummt. Wir haben immer den Kontakt gehalten. Wir haben über Frank Ahlgrim und den Pfarrerausschuss auch ständig immer versucht zu hören, wie geht es der Pfarrerschaft, ist noch etwas nötig, muss es eine Klärung geben, muss es auch noch mal einen seelsorgerlichen Brief des Bischofs geben, was auch immer. Also es hat uns doch auch viel beschäftigt. Dass wir am Ende es nicht immer allen recht machen können und dass wir wissen um die Lasten, die die Kirchenvorstände hier in diesem letzten Jahr getragen haben, das sehen wir sehr, sehr genau, auch in Wolfenbüttel. Ich darf mich auch bei dieser Gelegenheit wirklich noch mal sehr herzlich bedanken beim Kirchenvorstand hier, und auch bei Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde, dass Sie unter diesen schwierigen Bedingungen doch das kirchliche Leben, soweit das irgendwie möglich war, doch auch haben stattfinden lassen. Ich hoffe sehr, dass demnächst die Zeit kommt, wo wir ohne Maske wieder am Stehtisch stehen können und schwatzen können. Und ich darf von hier auch schon mal der Kirchengemeinde hier und allen hier von Herzen Gottes Segen und Geleit für die kommenden Monate wünschen. Und nun lassen Sie uns von all dem, was uns sonst bewegen mag, einmal einen Schritt zurücktreten. Lassen Sie uns still werden, lassen Sie uns von den Plätzen erheben und gemeinsam das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.